NDR Info. Echo der Welt. Das Echo der Welt, unser Auslandsmagazin, heute mit diesen Themen. Aufruhr in Nicaragua, Proteste gegen Daniel Ortega. Frauen an der Waffe, Soldatinnen im Jordantal. Liebesgrüße aus Kenia, Blumenzucht in Afrika. Raki für die Seele, die Türkei und ihr Anis-Schnaps und der Meister der Träume, Kino in Afghanistan. Am Mikrofon ist Udo Schmidt. Seit Wochen gehen in Nicaragua die Menschen gegen ihre Regierung und deren Rentenpläne auf die Straße. Es geht um steigende Lebenshaltungskosten und eine umstrittene Rentenreform. Es geht aber insgesamt vor allem gegen die Regierung von Daniel Ortega, der früher mit den Sandinisten der Revolutionsheld des Landes war. Davon ist nichts geblieben. Also wird immer weiter demonstriert. An den Universitäten haben sich Studenten verschanzt und fordern Gerechtigkeit für die Toten, Verletzten und Folteropfer. Das Regime von Daniel Ortega versucht, dem Widerstand mit einem Dialogangebot den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aus Nicaragua, Anne-Kathrin Mellmann.
Ich will keine Toten mehr zählen, stöhnt Wilma Núñez und ist kurz davor, die Fassung zu verlieren. Gerade hat eine Mitarbeiterin der Präsidentin der nicaraguanischen Menschenrechtsorganisation CENIT neue Zahlen hereingereicht. Ein weiterer Student sei am Morgen seinen schweren Schussverletzungen erlegen. Nur Organisationen wie ihre dokumentieren die Fälle dutzender Erschießungen während der Antiregierungsproteste im April, Fälle von Verhaftungen und Folter. Wilma Núñez schließt ihre Bürotür, an dem ein Nelson Mandela-Foto hängt, und schaltet die Klimaanlage auf die höchste Stufe. Wir stehen einer Diktatur gegenüber, die praktisch alles unter ihre Kontrolle gebracht hat. Dazu gehören die Institutionen wie Wahlrat und oberstes Gericht, Polizei und Armee. Ich spreche für das Volk, das jetzt seine angestaute Wut über die Zustände ausdrückt. Präsident Daniel Ortega ist nicht frei gewählt worden, sondern hat die Macht an sich gerissen. Er repräsentiert nicht das Volk. Deshalb wollen die Menschen und ich, dass er geht. Ortega war einst selbst revolutionär, so wie auch Wilma Núñez, eine von vielen ehemaligen Mitstreiterinnen, die Ortega im Laufe der Zeit wegen seines autokratischen Regierungsstils den Rücken zugekehrt haben. Vor 40 Jahren vertrieben die sandinistischen Guerilleros den Diktator Somoza. Damals wurde Ortega Chef der Revolutionsregierung. Heute lässt er Studenten erschießen, die sich gegen ihn erheben. Die Freiheitskampferfahrene Wilma Núñez stellt sich schützend vor die jungen Leute. Von einem Dialog, von dem Ortega nach dem Massaker redet, hält sie nichts. Ein Dialog wird die Probleme, die Ortega geschaffen hat, nicht lösen. Das Dialogangebot ist eine Falle. Er will damit Zeit gewinnen. In der Polytechnischen Universität von Managua, Upoli, tappen die Studenten nicht in die Falle. Sie wollen erst sprechen, wenn die Schuldigen des Schlimmsten der Massaker am 19. April ermittelt sind. Auf dem Boden stehen Schwarz-Weiß-Fotos ihrer erschossenen Kommilitonen. Wenn das Töten eine Einschüchterungsstrategie Ortegas war, hat sie funktioniert. Der Straßenprotest ist abgeflaut. Ein harter Kern aber hält die Upoli besetzt. Fast jede Nacht gibt es Scharmützel vor der Tür. Medizinstudent Rodrigo behandelt Verletzte in einem Saal, in dem notdürftig zusammengeflickte Betten und Tropfhalter aus Besenstielen stehen. Etwa 300 Patienten habe er versorgt, erzählt der 22-Jährige, die meisten in den Tagen um den 19. April.
Da waren es vor allem Schussverletzungen. Einige hatten Kopfschüsse. Manche Kommilitonen wurden von Scharfschützen erschossen. Wir hatten Verletzte durch Verbrennungen, Schläge und Steinwürfe und Vergiftungen durch Tränengas. Niemals hätte ich geglaubt, dass ich einmal Kommilitonen behandeln muss, die dann sterben, erschossen von unserer Polizei und Mitgliedern der sandinistischen Partei.
Einige der Schwerverletzten, die er in die Krankenhäuser der Hauptstadt Managua schicken musste, seien dort abgewiesen worden, erzählt der junge Mann mit bebender Stimme. Nicht nur Studenten hat es getroffen. In einem Armenviertel Managuas berichtet der 28-jährige Arbeiter Harold von seiner Verhaftung. Willkürlich habe ihn die Polizei und seinen erst 15-jährigen Stiefsohn mitgenommen, als er auf dem Heimweg von der Arbeit war. Er trägt ein Basecap, weil man ihm im Gefängnis den Kopf kahl geschoren hat. Wie Schlachtvieh hat uns die Polizei auf ihren Pickup geworfen. Der Schmerz war unerträglich. Sie haben mir auf den Kopf geschlagen und meine Hände mit Kabelbindern gefesselt. Ich musste in einer stockdunklen unterirdischen Zelle ohne Wasser und Essen ausharren. Einmal holten sie mich um 3 Uhr morgens zum Verhör. Ich sollte zugeben, dass ich geplündert habe. Weil ich das nicht tat, verprügelten sie mich. Ich bat sie aufzuhören, aber sie sagten nur, ich solle das Maul halten. Nach 3 Tagen, ohne einen Anwalt oder Richter gesehen zu haben, wurde er nur in Unterhosen am anderen Ende der Stadt ausgesetzt. Willkür, Polizeigewalt, regelrechte Hinrichtungen beklagen Nichtregierungsorganisationen und fordern, dass die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte in Nicaragua ermittelt. Aber die Ortegas, Präsident Daniel und seine Gattin Rosario, die Vizepräsidentin ist, lehnen ab. Wer nicht mit ihnen ist, gelte als Feind und werde schon seit Jahren unterdrückt und bedroht, klagt Yamilet Perez. Sie lebt in einem der armen Viertel Managuas und hat dort 35 Jahre lang Basisarbeit für die Sandinisten gemacht. Vor Jahren war sie noch Anhängerin des Präsidenten Ortega. Heute wirft sie ihm vor, er missbrauche seine Macht. Die Sozialprogramme dienten nur dazu, die Bevölkerung zum Schweigen zu bringen. Nach dem Prinzip, ich gebe dir und du hältst still. Sandinist sein bedeutet nicht, andere zu unterdrücken, sich zu bereichern und immer Recht zu haben. Freiheitskämpfer Augusto Sandino war liberal. Die Ortegas verlangen absolute Disziplin. Unterwürfig sollen wir sein und der Partei immer Recht geben. Sie haben die wahren Ideen von Sandino deformiert. Er war kein Unterdrücker. Sie schüchtern die Leute ein und machen ihnen weiß, dass es nur mit dem Ortegismus Fortschritt gibt. Das stimmt aber nicht. Vor kurzem hat Perez ihr Parteibuch abgegeben. Sandinistin sei sie immer noch, aber eben keine Ortegistin, Anhängerin des regierenden Familienclans des Präsidenten. Die Geschichte wiederhole sich. Heute erlebe Nicaragua eine Repression wie unter Diktator Somoza. Unter Tränen erzählt sie von ihrer großen Enttäuschung. Es ist Schmerz und es ist Scham, einer Regierung geholfen zu haben, die unser Land in eine Diktatur verwandelt hat und unsere Rechte missachtet.
Anne-Kathrin Mellmann aus Managua. In Israel gilt die Wehrpflicht auch für Frauen. Junge Israelinnen müssen für 2 Jahre zur Armee und dienen zum Teil auch in Kampfeinheiten. Wie empfinden Sie den Dienst an der Waffe? Welchen Einfluss hat die Wehrpflicht für Frauen auf die Rollenbilder in Israel? Unser Korrespondent Tim Aßmann hat Soldatinnen im Jordantal besucht.
Leichter Wind weht über einen Hügel oberhalb des Jordantals. Noam Fixler schaut in Richtung Jordanien. Etwa 100 Meter von ihr entfernt sind Zielscheiben aufgestellt. Auf einem anderen Hügel ist der kleine Armeeposten zu sehen, in dem die junge Frau stationiert ist. Auf Noams Knien liegt ein Sturmgewehr. Sie gehört zum Regiment der Löwinnen des Jordantals. Als Kind hatte ich das Militär immer vor Augen und begriff schnell die Notwendigkeit darin. Ich stamme aus einer Familie mit vielen Offizieren. Mein Vater war Offizier in der Golani-Einheit, sodass es bei mir auch in den Wurzeln liegt. Noam kommt aus einer Familie national-religiöser jüdischer Siedler. Sie wuchs im Gush Katif auf, einem Siedlungsblock im Gazastreifen. Als Israel die Siedlungen dort räumte, weigerten sich viele Bewohner zu gehen. Soldaten trugen sie aus ihren Häusern. Dennoch ging Noam gerne zur Armee und blieb auch nach Ende ihres Wehrdienstes. Nun mit 21 ist Noam Leutnant und gehört zu den Frauen in der israelischen Armee, die in Kampfeinheiten dienen. Gerade weil das für Frauen relativ neu ist, sind sie hochmotiviert, willensstark und bringen viele Ideen ein. Und genau da ist der Unterschied zu spüren. Es ist nicht dasselbe, wenn ein Junge in eine Kampfeinheit will oder ich. Für ihn ist es selbstverständlich. In Israels Armee dienten immer schon Frauen. Aber ihre Möglichkeiten waren begrenzt, erinnert sich Hannah Beth Halachmi. Sie ist eine bekannte Feministin in Israel. Ihr Wehrdienst liegt mehr als 30 Jahre zurück.
Sharing the burden is equal, but throughout the years.
Die Lasten waren gleich verteilt, aber Gleichberechtigung gab es in der Armee nicht. Die Männer bekamen die guten Positionen und die Frauen dienten als Sekretärinnen und Stabspersonal. Die Öffnung fast aller Positionen in den Streitkräften für Frauen begann 1996 mit einem wegweisenden Gerichtsurteil zugunsten einer Klägerin, die Kampfpilotin werden wollte. Im Jahr 2000 machte dann eine Gesetzesänderung den Weg frei für mehr Gleichberechtigung in der Armee und damit auch für mehr Perspektiven nach der Armee. Denn in Israel, wo die Streitkräfte einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben und Kampfeinheiten besonders angesehen sind, ist die Frage, in welcher Einheit jemand diente, von zentraler Bedeutung für die berufliche Karriere, erklärt die Frauenrechtlerin Hannah Beit Halachmi. Frauen gingen zur Armee und wenn sie fertig waren, hatten sie zwar ihrem Land gedient, aber das brachte sie nicht in einflussreiche Positionen. Das ändert sich jetzt seit einigen Jahren. Der Wehrdienst für Frauen habe an den klassischen Rollenbildern in Israel nichts geändert, sagt die Feministin. Die junge Offizierin Noam kommandiert einen gemischten Infanteriezug. Sie erteilt auch Männern Befehle. Die hätten damit kein Problem, erklärt Noam. Wie lange sie in der Armee bleiben möchte, hat sie noch nicht entschieden. Noam mag ihren Job und ihre Familie steht hinter ihr. Sie alle sind sehr stolz und schätzen, was ich tue. Wenn ich mit dem Gewehr durch meinen Wohnort laufe, heben alle den Blick. Egal wie Noam sich entscheidet, innerhalb und außerhalb des Militärs sind ihre Karrieremöglichkeiten größer als die vieler Frauen, die vor ihr dienten.
Tim Aßmann aus Israel. Kenia ist eines von nur 4 Ländern auf der Welt, in dem in großem Stil Blumen für den Export angebaut werden. Vor allem Rosen kommen aus den zahllosen Gewächshäusern als Liebesgrüße nach Europa, etwa für den Muttertag. Als Arbeitgeber und als Umweltsünder hatten die Blumenzüchter Kenias lange einen miesen Ruf. Inzwischen aber hat sich die Lage für die Arbeiter selbst in konventionellen Farmen verbessert. Noch besser sind die Bedingungen in Fairtrade-Unternehmen wie Pentaflowers in Tika. Aus Kenia Linda Stauden.
Ein betörender Duft zieht durch die langgestreckte Halle. Auf den Tischen liegen Rosen, hunderte davon in allen Farbschattierungen. Von zartgelb über leuchtend orange bis dunkelrot. Die Arbeiter nehmen jede einzelne Blüte in die Hand und checken, ob sie perfekt ist. Keine Insekten, keine Quetschungen, keine Krankheiten. Kürzen, bündeln, in Eimer Wasser mit Nährlösung stellen. Alles geht in Windeseile. Der ganze Prozess dauert weniger als 45 Minuten, vom ersten Kühlhaus bis hierher zur fertigen Verpackung. Maximal 45 Minuten, erklärt Joseph Karanja. In der Werkshalle liegt die Temperatur zwischen 18 und 20 Grad. Angenehm zum Arbeiten, aber zu warm für die Rosen, die den langen Weg von der Farm in Kenia per Flugzeug zum Verbraucher in Übersee möglichst frisch überstehen müssen.
Sobald wir jetzt unsere Rosen geschnitten haben vom Feld, müssen wir aufpassen, dass wir die Stiele runterkühlen. Zwischen 4 und 2 Grad ist das Beste.
Sabine Kontos ist die Chefin von Pentaflowers, einer der ersten Blumenfarmen in Kenia, die mit dem Transfer-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. 2001 war das, als die Rosenindustrie für ihre miesen Arbeitsbedingungen berüchtigt war. Nyangoi Nyong'o von Fairtrade Africa. Wenn man unsere Farmen mit anderen ohne Gütesiegel vergleicht, dann findet man dort Arbeiter, die in den Gewächshäusern Pestizide spritzen, ohne Schutzkleidung. In einigen dürfen die Arbeiter sich nicht einmal organisieren, um für die eigenen Rechte einzutreten. Heutzutage gibt es solche Zustände nur noch in neu gegründeten Farmen, die finanziell noch auf wackeligen Beinen stehen, erklärt Samuel Itienu von der Landwirtschaftsgewerkschaft in Naivasha, dem Zentrum der kenianischen Blumenproduktion. Die Blumenfarmen waren die schlimmsten Arbeitgeber, aber als die Leute sich in der Gewerkschaft organisiert und Verträge ausgehandelt haben, vor gut 10 Jahren, haben die Bedingungen sich verbessert und die waren sehr hart. Mittlerweile hat der Branchenverband der Blumenzüchter Standards für den Arbeitsschutz entwickelt und die werden auch eingehalten, sagt Pflückerin Helen. Als ich angefangen habe, hatten wir nicht mal anständige Schutzkleidung. Manchmal gab es Handschuhe, aber es hat immer ewig gedauert, bis sie gekommen sind. Aber jetzt sind wir okay. Ein feiner Nebelwald von der Decke des Gewächshauses auf endlose Reihen von Rosenpflanzen. Arbeiter knipsen mit speziellen Gartenscheren gerade geöffnete Blüten ab und stellen große Sträuße in Eimer mit Wasser. Das Gewächshaus ist kein beheizter Glasbau wie im kalten Europa, sondern ein einfacher, langgestreckter Tunnel aus hellgelben Plastikplanen. Ungeschützt im Freien wachsen Rosen auch am Äquator nicht.
Rosen sind empfindlich. Sie brauchen etwas mehr Liebe. Es ist einfach auch wegen dem Regen. Die sind halt anfällig und faulen dann. Also Regen mögen sie überhaupt nicht.
Pilzkrankheiten sind eine Gefahr für die Ernte, sagt Sabine Kontos, genau wie Fraßinsekten. Ohne Pestizide können die Rosen nicht gedeihen. Aber, so Produktionsmanager Peter Otieno, jede Chemikalie, die sie versprühen, hat negative Auswirkungen auf die Blumen und auf die Umwelt. Wir versuchen, so wenig wie möglich einzusetzen. Wir benutzen zum Beispiel Nutzinsekten und andere Organismen, um Schädlinge und Krankheiten zu bekämpfen. Pentaflowers hat gerade eine Solaranlage installiert für umweltfreundlichen Strom, für Kühlhäuser und Wasserpumpen. Eine Anlage zur Tröpfchenbewässerung hat den Wasserverbrauch etwa halbiert. Alles Teil des Fair-Trade-Konzepts. Aber auch die konventionellen Farmen setzen mittlerweile auf mehr Umweltschutz. Lydia Biri von der Umweltorganisation Nature Kenya.
Most of the flower farms have.
Die meisten Blumenfarmen haben Pflanzenkläranlagen rund um den Naivasha-See. Und es gibt eine Menge Lobbygruppen, die für besseren Umweltschutz sorgen. Wir haben kaum noch Chemikalien im Wasser. Die größte Belastung ist organischer Abfall von den Gemeinden. Das heißt, aus den Slums, in denen viele Arbeiter leben, fließen Fäkalien ungeklärt in den See. Und diese Belastung wächst, weil die Aussicht auf einen Job ständig neue Menschen anlockt.
It is also a major employer.
Die Blumenindustrie ist ein bedeutender Arbeitgeber. Rund 100.000 Menschen arbeiten allein auf den Farmen. Wenn man Transport und Verpackung dazu rechnet, sind das nochmal 500.000. Das ist ein wichtiger Wirtschaftszweig.
So it is an important economic activity.
Und ein guter Devisenbringer, erklärt Jane Ngige vom Blumenzüchterverband. Musterarbeitgeber sind die Rosenfarmen allerdings trotz aller Fortschritte noch lange nicht. Die Löhne zum Beispiel liegen im Schnitt bei umgerechnet knapp 100 Euro im Monat, auch für Kenia extrem niedrig. Die Fairtrade-Farmen zahlen besser und nicht nur das, sagt Packerin Grayson Jerry. Sie helfen mit den Schulgebühren für unsere Kinder. Es gibt die zusätzliche Prämie, eine Kindertagesstätte. Jeden Morgen stehen Leute vor dem Werkstor, die hier arbeiten wollen, weil wir so gute Zusatzleistungen kriegen.
Linda Staude aus Kenia. Raki, eigentlich Rake ausgesprochen, ist das Nationalgetränk der Türkei. Als Präsident Erdogan vor einigen Jahren Ayran zum türkischen Nationalgetränk erklärte, die Joghurterfrischung ohne Alkohol, setzten sich die Menschen im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş in die Lokale und prosteten Erdogan demonstrativ mit Rake zu. Unsere Türkei-Korrespondentin Karin Sens über den Rake.
Gleich vorneweg, es heißt nicht Raki, sondern Rake. Orhan aus Ankara ist leidenschaftlicher Rakı-Trinker.
Ben akşamcıyım. Yani her akşam rakı içiyorum. Yani alkoholizmden ayrılığı gündüz olmaması şey olarak.
Ich bin jemand, den man in der Türkei den Akşamcı nennt, also den allabendlich Trinkenden. Was mich vielleicht vom Alkoholiker unterscheidet, ist, dass ich nur abends trinke. Man kann sich also ausrechnen, dass das meine Brieftasche ziemlich belasten würde, würde ich meinen Rakı nicht selber herstellen.
Her akşam içtiğim zaman benim ekonomimi ciddi oranda yaralayan bir şey bu.
Erzählt der ältere Herr mit Rauschebart. Er brennt nicht selbst, mischt aber die Zutaten zusammen. Das ist nicht wirklich legal, aber Alkohol ist in der Türkei ziemlich teuer und ein guter Rakı hat um die 45%.
Bu ülke bazı şeylere çok fazla vergi ödüyor.
In diesem Land werden für manche Dinge viel zu hohe Steuern erhoben. Wenn ich beispielsweise auf griechische Inseln fahre, kaufe ich dort eine Literflasche jene Rakı für umgerechnet 25 Lira. Hierzulande kostet eine Literflasche das Fünffache.
Ohne Rakı geht's einfach nicht in der Türkei. In den engen Gassen von Istanbul reiht sich ein Meyhane an das andere. Früher waren das einfache Schenken. Heute kann man da exzellente Meze essen, also türkische Vorspeisen. Und zu Käse, gefüllten Weinblättern oder scharfen Tomaten-Peperoni-Dip passt natürlich am besten Rakı. Katja aus Karlsruhe ist mit ihrem Mann über ein langes Wochenende in Istanbul.
Für uns war ja neu, dass man den Rakı so als Begleitung zum Essen trinkt, nicht als Aperitif wie in Frankreich zum Beispiel der Pastis.
Im Meyhane haben sie sich eine Einweisung geben lassen, wie man Rakı richtig trinkt.
Zuerst haben wir uns mal beraten lassen, welche Menge man so zu zweit trinkt. 0,2 Liter wurde uns da empfohlen. Und dann hat zum Glück der Kellner alles gemacht, den Rakı eingeschenkt, das Wasser draufgeschüttet und die Eiswürfel on top.
Die kommen tatsächlich immer am Ende in das kleine, schlanke Glas. Nur so bleibt das volle Anisaroma erhalten. In dieser Mischung kriegt Rakı eine milchige Farbe. Allerdings gibt es durchaus verschiedene Wege, ihn zu trinken, erklärt Orhan, der auch Wasser dazu mischt.
Bei uns in der Türkei funktioniert das in der Regel wie bei der Beziehung zwischen Lehrling und Meister. Ich habe das Rakı-Trinken von meinem Vater gelernt. Mein Vater trank den Rakı auch so, wie ich jetzt. Andere wiederum trinken den Rakı pur, ohne Wasser. Die nippen dann hin und wieder an einem extra Glas Wasser. Manche trinken ihn auch ganz pur. Zur Zeit der Osmanen wurde Rakı pur aus Minigläsern getrunken. Daneben bekam man noch ein Glas stilles Wasser.
Auf keinen Fall wird er auf Ex getrunken. Katja und Volker sind auf den Geschmack gekommen.
So über den Abend hinweg kann man das Ding ja wunderbar trinken und merkt gar nicht, dass die Flasche irgendwann leer geworden ist. Er schmeckt schon wirklich so gut, dass man jetzt auch nicht irgendwie Kopfschmerzen danach bekommt oder irgendwas. Also da haben wir, glaube ich, rechtzeitig aufgehört mit der Menge von 0,2.
In einigen Mehane kommt die große Flasche auf den Tisch. Man bezahlt so viel, wie man getrunken hat. Zum Rakı-Abend gehören aber nicht nur Mäse, sondern auch Live-Musik. Die Türken feiern und tanzen mit Rakı und sie liegen sich melancholisch in den Armen. An solchen langen Rakı-Abenden prostet man sich nicht nur einmal zu. Allerdings gibt's da eine Regel, sagt Orhan.
Beim Anstoßen ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man aus Ehrfurcht und Respekt sein Glas niedriger hält als das von Älteren und von Damen.
Katja und Volker kommt das türkische Prost noch etwas zaghaft über die Lippen. Şerefe, sagt man im Türkischen. Was es bedeutet, erklärt der Rakı-Liebhaber Orhan.
Şerefe, also auf die Ehre, sagt man beim Anstoßen deshalb, weil man sein Ehrenwort darauf gibt, dass das, was beim Trinken besprochen wird, unter uns bleibt.
Karin Sens aus der Türkei. Salim Şahin ist Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor in Afghanistan. Seit mehr als 35 Jahren ist er im Filmgeschäft, eine Branche, für die es kein Geld gibt in Afghanistan. Unter den Taliban galt das Kino als Teufelswerk, selbst ein Film nur anzuschauen war zumindest lebensgefährlich. Letztes Jahr war Salim Şahin Überraschungsgast beim Filmfestival in Cannes. Der Dokumentarfilm über ihn, Meister der Träume, kam beim Publikum überragend gut an. Vor einer Woche ist der Film in den deutschen Kinos angelaufen. Silke Dietrich hat den exzentrischen Kinostar in Kabul getroffen.
Kamera! Light! Action!
An dem Tag, als ich mich entschieden habe, Filme zu machen, habe ich mir gesagt, entweder der Tod oder das Kino.
Das Filmemachen ist sein Leben. Die Liebe zum Kino hat Salim Şahin als kleiner Junge schon entdeckt.
Meine Familie hat mich gefragt, wo ich gewesen sei. Ich war im Kino, habe ich ehrlich geantwortet. Oho, willst du jetzt ein Filmstar werden? Hat mein Vater gerufen. Sie haben mich im Garten an einen Baum gebunden und mich zusammengeschlagen. Mein Vater und meine Brüder. Ich habe ihnen gesagt, bringt mich doch um. Ich liebe Filme. Ich gehe trotzdem hin.
Salim Şahin glaubt, er sei so um die 50 Jahre alt, wie viele Afghanen. Weiß er das nicht so ganz genau. Der Filmemacher ist in Kabul geboren und in einem Land aufgewachsen, in dem fast Zeit seines Lebens Krieg herrscht. Fundamentalisten in Afghanistan verabscheuen das Kino. Ihm werde seit Jahrzehnten gedroht, erzählt Şahin. Oft konnten er und sein Team noch rechtzeitig fliehen, aber einmal hat es sie alle ziemlich schlimm erwischt. In das Filmset ist eine Bombe eingeschlagen.
In meinem Körper steckten überall Glasscherben um mich herum, nur Blut. Ich dachte, ich sei tot, weil ich mich so schwer gefühlt habe, als wäre mein Kopf vom Körper getrennt. Da lag die Hand eines Mädchens auf dem Boden. Sie war gerade einmal 10 Jahre alt. Die abgetrennte Hand hielt einen halben Apfel. Die andere Hälfte hatte sie im Mund.
Das Mädchen sei dann später im Krankenhaus gestorben. Obwohl alle verletzt waren, haben die Filmemacher gleich wieder zur Kamera gegriffen.
Wir haben Blut für das afghanische Kino gelassen. 10 unserer Leute sind gestorben. Wir haben schon viel gelitten für das Kino hier im Land.
Gerade hat Shahin mal eine Drehpause. Das kommt wirklich nicht häufig vor in seinem Leben. Beim Interview hält er ein Glas Tee in seinen Händen und stützt die Arme auf seinem mächtigen Bauch ab. Shahin lebt und arbeitet in einem alten Haus im Stadtbezirk Kala-e-Fatullah. Hier wohnt die Kabuler Mittelschicht. Allerdings ist diese Ecke von Kabul seit einigen Jahren auch bekannt dafür, dass es viele Entführungen gibt.
Die Lage in Afghanistan ist in den letzten Jahren wieder schlimmer geworden. Das ist natürlich auch für mein Geschäft schlecht. Aber unsere Liebe zum Film wird dadurch nicht weniger. Im Gegenteil, sie wird größer. Die Welt sollte uns Respekt zollen. Wir halten das Kino hier am Leben in einem Land, in dem 80% dagegen sind.
Oft können die Drehs von Salim Shahin nur noch unter Polizeischutz stattfinden. Die Taliban haben heute wieder in rund 70% des Landes einen deutlichen Einfluss. Dennoch, nach mehr als 3 Jahrzehnten im Filmgeschäft kennt fast jeder Afghane Salim Shahin. Und er hat viele Fans. Mögt ihr mich, ruft der Filmstar den Leuten zu, die bei den Dreharbeiten zugucken, und die Zuschauer jubeln. Er verteilt Poster unter seinen Fans und ruft, lang leben die Afghanen. Als wäre es inszeniert, rauscht dabei ein Militärhubschrauber über alle Köpfe hinweg. Ich mag den Film, in dem du Tee verkaufst, sagt einer seiner Fans. Darin spielt Shahin einen armen Mann, dem nichts anderes übrig bleibt, als Tee zu verkaufen. Das ist nah an der Realität vieler Afghanen. Aus seinen Filmen haben wir wirklich viel gelernt, sagt ein Fan.
Ein Schauspieler ist wie ein Lehrer für die Gesellschaft. Für alles hier im Land müssen wir kämpfen. Die Menschen hier lachen kaum noch, also müssen wir daran arbeiten. Wir müssen Widerstand leisten. Das Kino ist wie eine Schule.
Und Shahin? Denkt niemals ans Aufhören, obwohl er kaum Budget für seine Filme hat.
Es gibt Hollywood und Bollywood und bei uns gibt es nur Bollywood. Das bedeutet Kino ohne Geld, also Filmen mit leeren Händen. Unsere Kinolandschaft in Afghanistan ist quasi nichtswood.
Also findet Shahin immer die billigste Lösung. Statt Kunstblut zu verwenden, wird am Set einfach mal ein Huhn geschlachtet. Ein Schauspieler nimmt einen tiefen Schluck. Die Kamera läuft. Der Mann sinkt zu Boden und lässt das Blut langsam aus seinen Mundwinkeln laufen. Eine Minute später ist die Szene im Kasten. Der Schauspieler muss sich erst einmal übergeben. Shahin verlangt von allen seinen Kollegen genauso großen Einsatz, wie er ihn selbst an den Tag legt. Schau, alle wollen mich, sagt Salim Shahin selbstverliebt. Dabei ist er kein Mann, der auf Anhieb sympathisch wäre. Am Set brüllt er viel rum. Beleidigt verlässt Shahin den Drehort, wenn sein Team nicht spurt. Ein cholerischer Regisseur. Er vertraut vor allem sich selbst. Daher schreibt er seine Drehbücher selbst, spielt gerne die Hauptrolle in seinen Filmen und ist sein eigener Produzent. Shahin singt und tanzt auch in seinen Filmen. Die Musik dazu kommt aus seinem Handy. Salim Shahin kann kaum lesen und schreiben und dennoch ist er der größte Filmproduzent in Afghanistan. Fast 120 Filme hat er schon gedreht, dabei ist eines nie ganz klar. Verfilmt er eigentlich sein Leben oder ist sein Leben ein Film? Vermutlich stimmt beides, sagt Shahin.
Sieke Dietrich aus Afghanistan. Und das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.